南無
Gläubige der buddhistischen Vereinigung Soka Gakkai in Berlin wiederholen ihr Mantra. Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie haben sie und andere religiöse Gemeinschaften gestern zur langen Nacht der Religionen eingeladen. Aber noch bis heute Abend gibt es weitere Veranstaltungen unter dem Motto »Sei das Licht in der Dunkelheit, gebt einander Kraft und Halt«. In der kommenden Viertelstunde werden wir einige der rund 350 Religionsgemeinschaften in Berlin besuchen, wie die Soka Gakkai. Wir fragen, was sie so faszinierend macht, was sie für die Gläubigen und für die Gesellschaft tun und wo sie das Zusammenleben stören. Ich bin Vera Kröning-Menzel. Herzlich willkommen zu Religion und Gesellschaft. Die Soka Gakkai ist eine der etwa 50 buddhistischen Gemeinschaften in Berlin. In der Region hat sie fast 1000 Mitglieder, in ganz Deutschland sind es etwa 8000. Soka Gakkai, das ist japanisch und bedeutet übersetzt Werte schaffende Gemeinschaft. Clara Engelin hat an einer ihrer Zeremonien teilgenommen.
Namyo.
Das können wir stundenlang weitermachen.
Ja, vor allem so viel.
Oft beginnen einige Mitglieder der buddhistischen Vereinigung Soka Gakkai schon, ihr Mantra zu singen, während die anderen noch nach und nach ankommen. Heute sind 7 von ihnen versammelt, in der geräumigen, gemütlich eingerichteten Wohnung eines ihrer Mitglieder in Berlin-Charlottenburg. Gastgeber Uli Neumann ist mit seinen 63 Jahren der Älteste, Schauspieler Fritz Bücker mit seinen 26 der Jüngste. Sie beten nicht nur zusammen, sie diskutieren auch gesellschaftliche und persönliche Themen. Fritz gefällt, wie unterschiedlich die Mitglieder der Soka Gakkai sind.
Dadurch kommen auch ganz verschiedene Gedankenwelten da immer zusammen, dass man irgendwie auf der einen Seite so Künstler hat und dann Wissenschaftler und Bauarbeiter, was weiß ich.
Dass ihre Zusammenkünfte ganz informell bei jemandem zu Hause stattfinden, ist die Regel. Das wiederholte Chanten des Satzes Nam-myoho Renge-kyo aus dem Lotus-Sutra die wesentliche Praxis ihres Gebets. Die Bedeutung des Satzes ist komplex. Übersetzt heißt er in etwa, ich widme mich dem mystischen Gesetz der Gleichzeitigkeit von Ursache und Wirkung. Uli Neumann erklärt,
wir meditieren nicht still und mit geschlossenen Augen, sondern mit Augen offen ins Leben hinein, sagen wir auch, in die Realität des Lebens, schauen auf dieses Mantra und rezitieren dann Nam-myoho Renge-kyo ganz bewusst. So ganz offen und klar, um dieses Buddha-Potenzial, was in jeder und jedem von uns, in jeder Wesenheit enthalten ist, zu öffnen.
Mit dem Kerngedanken, dass in jeder und jedem ein potenzieller Buddha steckt, der jederzeit erleuchtet sein kann, damit unterscheiden sich die Soka Gakkai von anderen buddhistischen Strömungen. Die Gläubigen chanten das Mantra auf Stühlen sitzend. Dabei blicken sie nach vorn zu einer Art Schrein, den man Gohonzon nennt. Die italienische Kostümbildnerin Jasmin Lepore.
Wir arbeiten an unserer Spiritualität, aber sind sehr verbunden mit den täglichen Aufgaben in einer Gesellschaft.
Konkretes Einwirken auf die Gesellschaft war dem Gründer der Soka Gakkai, Tsunesaburo Makiguchi, ein zentrales Anliegen. Der Japaner war Reformpädagoge in der japanischen Militärdiktatur in den 1920er und 30er Jahren. Er wurde während des Zweiten Weltkriegs inhaftiert und starb im Gefängnis. Sein Vermächtnis? Noch heute besteht die Soka Gakkai als NGO und arbeitet beispielsweise mit ICAN zusammen, einem internationalen Netzwerk, das sich gegen Atomwaffen einsetzt und dafür 2017 den Friedensnobelpreis gewann. Seit den 80er Jahren hat die SGI einen beratenden Status im Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen. Was ihr eigenes politisches Engagement in Berlin betrifft, könnte noch mehr passieren, findet Koordinator Gerald Seifert. Die meisten von ihnen engagieren sich vor allem in ihrem direkten sozialen Umfeld für den Frieden. Denn dort beginne alles, so Uli Neumann.
Wenn ich keinen Frieden in meinem Leben schaffen kann, das heißt mit meinem Partner, mit meiner Partnerin, in der Familie, am Arbeitsplatz, wenn ich mich da nicht schon engagiere für Frieden, also Dialog, Respekt, Wertschätzung vor dem Leben, wie soll das dann in der Welt passieren? Und ich kann ja da, wo ich bin, kann ich mich ja einbringen.
Fragt man sie danach, was ihnen der Glaube bringt, kommen alle Teilnehmenden ins Schwärmen. berichten mit leuchtenden Augen, wie ihre religiöse Ausübung ihnen und ihrem sozialen Umfeld im Leben ganz konkret geholfen hat. Sabine zum Beispiel hat ihr Glaube im Umgang mit einer toxischen Beziehung geholfen.
Also ich konnte sogar so gehen, dass wir jetzt wirklich gute Freunde sind. Und das war wirklich Arbeit vor dem Gehonson. Ganz klar, das wäre sonst nie gegangen. Also dieser Mensch, der, das ist sehr viel Aggressivität. Und ich kann nicht sein Leben leben, aber ich kann mein Leben leben und kann ihn unterstützen. Auch jetzt noch.
Laut Jasmin Lepore ist das Chanten und Beten des Lotus-Sutras eine körperlich-energetische Praxis, bei der man sich innerlich freimache von subjektiven, negativen Erfahrungen.
Und so kann man dann sozusagen Lösungen hervorholen, die nicht von meinen vergangenen Erfahrungen abhängig sind und dadurch dann auch pur oder wir nennen es dann erleuchtet.
Sagt Jasmin Lepore über ihre religiöse Gemeinschaft Soka Gakkai International. Die lädt im Rahmen der Langen Nacht der Religionen ein, sie am Nachmittag digital zu besuchen. Den Link finden Sie im Programm im Internet unter nachtderreligionen.de. Die Religionsgemeinschaften in Berlin präsentieren sich an diesem Wochenende von ihrer offenen Seite. Als ein Teil der vielen Kulturen, die es in dieser Stadt gibt und die sie bereichern. Doch es gibt auch Gläubige, die mit ihrer intoleranten Weltanschauung das friedliche Zusammenleben stören. In der Schule zum Beispiel, wenn Schüler andere unter Druck setzen, weil sie im Ramadan nicht fasten oder wenn Mädchen kein Kopftuch tragen und deswegen belästigt werden. Der Verein für Demokratie und Vielfalt hatte zuletzt mit einer Studie gezeigt, dass religiöses Mobbing an Schulen erheblich zugenommen habe, insbesondere von Islamisten. Der Verein fordert deswegen, eine Beschwerdestelle für religiöses Mobbing einzurichten, eine sogenannte Anlauf- und Dokumentationsstelle konfrontative Religionsbekundung. Wie sinnvoll wäre das? Thomas Klatt hat bei einer Berliner Schule nachgefragt.
Ja, wir haben schon in den letzten Jahren immer mal wieder Phasen gehabt, in denen Schülerinnen und Schüler ihre Religion sehr offensiv nach außen getragen haben. Eine salafistische Fraktion, die sehr gezielt sich für die Ausbildung zur Erzieherin, zum Erzieher interessiert haben, auch mit diesem Hintergedanken ihre Religion oder ihr Weltbild zu verbreiten und zu missionieren.
Sagt Andrea Orsak, Schulleiterin an der Ruth-Kohn-Schule in Berlin-Charlottenburg. Rund 1300 Schülerinnen und Schüler lernen hier am Oberstufenzentrum für Sozialwesen. Religiöses Mobbing gab es auch hier.
Da wurde auch zum Teil Druck ausgeübt auf die anderen Nicht-Religiösen oder auf andere Musliminnen und Muslime, die aber ja eine andere Vorstellung von ihrer Religion hatten.
Damals habe man versucht, dagegen zu halten, ohne gleich Schulverweise auszusprechen, sagt die Schulleiterin.
Wir versuchen hier den Unterschied klar zu machen zwischen einer Meinung, die man sehr wohl äußern kann, und zwischen einer Haltung, die menschenverachtend ist.
Vor 5 bis 6 Jahren gab es noch einzelne Islamisten, erzählt Andrea Orsak. Doch die hätten längst die Schule verlassen. Mohammed macht hier eine 3-jährige Ausbildung zum Erzieher. Der Klassensprecher hat kein Verständnis für Schüler, die anderen ihren Glauben aufzwingen wollen.
Man kommt zu einer Schule, man will hier was lernen und dann kommen mir Leute und sagen, ja, ich mache keinen Sport, weil ich mit Frauen in einem Raum bin oder ich spiele kein Instrument, weil es nicht zu meinem Glauben gehört, dann bist du falsch hier. Dann mach eine ganz andere Ausbildung.
Zurzeit herrsche Ruhe an der Schule. Zwischenzeitlich habe es aber noch andere, mindestens genauso große Probleme gegeben, sagt die Schulleiterin.
Deswegen wehre ich mich immer dagegen, zu sagen, wir haben jetzt irgendwie hier ein Problem mit dem Islam, weil das einfach nicht stimmt. Wir hatten auch andere radikale Gruppen aus anderen, ja, ideologischen Ecken, ob das Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretiker waren oder Evangelikale, radikale Christen, Leute mit rechtsradikalen Tendenzen. Also ich würde das zusammenfassen wollen unter dem Begriff antidemokratische Tendenzen.
Anastasia lässt sich an der Ruth-Kohn-Schule zur Erzieherin ausbilden. Schon als kleines Mädchen musste sie mit religiösem Mobbing fertig werden, erzählt sie, an ihrer Grundschule in Neukölln.
Wenn ich gesagt habe, ich bin nicht so, ich glaube nicht an Gott, ich weiß, es gibt einen, aber ich sage jetzt nicht so, Jesus ist ein Gott oder Allah ist ein Gott, das ist halt immer menschenunterschiedlich und ich wurde halt deswegen auch sehr oft gemobbt und dann so, ja, du siehst aber so türkisch aus, so warum denkst du da nicht so?
Hilfe fand sie damals bei ihren Eltern und im Religionsunterricht.
Wir waren 15 Leute in der Klasse, aber man hat so dieses Verständnis gefühlt. Man ist reingekommen und hat direkt gesagt so, ja, guten Morgen. Und die haben einen nicht schief angeguckt, die haben zurückgegrüßt und dann haben wir den Unterricht durchgegangen. Und ich finde es halt gut, dass wir diese Sichtweisen verstanden haben, weil viele haben so Vorurteile gegen Christen, Juden, Muslime.
Religion sei also nicht nur Teil des Problems, sondern auch Teil der Lösung. Wer etwas gegen religiöses Mobbing tun wolle, der müsse offen über Religion sprechen, meint Peter Amsler. Er ist Mitglied des Koordinationskreises des Berliner Forums der Religionen.
Es gibt so gute Arbeit auch in den Moscheegemeinden, die diese Phänomene bearbeiten. Es gibt interreligiöse Einrichtungen, die in die Schulen kommen, um genau da mit den Jugendlichen daran zu arbeiten und den Lehrerinnen und Lehrern zur Seite zu springen.
Von einer Anlauf- und Dokumentationsstelle konfrontative Religionsbekundung hält er nichts, wie auch die Schulleiterin Andrea Orsak. Gegen religiöses Mobbing helfe nur religiöse Bildung.
Ich fände es viel, viel wichtiger, wenn man an der Basis, das heißt in den Schulen, Strukturen schaffen würde, in Form von Schulsozialarbeit und so weiter, wo man wirklich vor Ort, wenn es brennt, wenn konkrete Konflikte da sind, eingreifen kann. Und der Vorteil wäre auch, dass das Personen sind, die die Schülerschaft und die Schule kennen und nicht irgendeine abstrakte Person bei irgendeiner Behörde, die für dieses Thema zuständig ist.
Der Klassensprecher Mohammed setzt sich dafür ein, dass Jugendliche auch im Schulalltag ihre Religion frei ausüben dürfen, nur eben ohne Druck und ohne Mobbing.
Religiöses Mobbing und was man dagegen tun kann, Thomas Klatt berichtete. Berlin gilt zwar als Stadt der Atheisten, weil die meisten Menschen hier religionslos sind. Man kann es aber auch genau umgekehrt sehen, denn hier ist so gut wie jede Religionsgemeinschaft vertreten. Schätzungen gehen von rund 350 verschiedenen religiösen Gemeinschaften aus, die es in Berlin gibt. Eine davon ist die Hindu-Gemeinde in der Hasenheide in Berlin-Neukölln. Hier bauen die Hindus schon seit fast 20 Jahren an einem eigenen Tempel und dabei kommen sie langsam, aber stetig voran. Und auch ihre Gemeinde ist gewachsen. Christiane Höck durfte sich auf der Baustelle umschauen.
Unübersehbar leuchtet er in goldgelb und dunkelblau. Der 17 Meter hohe Turm des Hindu-Tempels ist fast fertig. Hunderte Gottheiten zieren das Bauwerk. Am Fuß des Turms sind zuletzt neue Figuren dazugekommen, zwei knallbunte Wächter. Besucher empfangen können sie aber noch nicht, denn der eigentliche Tempel ist noch Baustelle.
Momentan sind wir da gerade dabei, wenn wir alles, die Tempelinnere fertig haben, dann können wir ja die Bohrneisung und elektrische Sachen kümmern.
Vilvanathan Krishnamurti gehört zu einer kleinen Gruppe von Ingenieuren, Ärzten und Gastronomen, die alle aus Indien stammen. Im Jahr 2004 gründeten sie einen Verein zum Bau des Tempels. 5 Jahre später konnten sie auf ihrem Baugrundstück in der Hasenheide in Berlin-Neukölln einen Gebets- und Treffpunkt für Berliner Hindus eröffnen. Und der elefantenköpfige Gott Ganesha zog in einen ersten kleinen Tempelschrein in einer ehemaligen Lagerhalle. Doch dann lief das Projekt nur schleppend weiter. Spenden kamen nur zögerlich, Gutachten fehlten, deutsche Bauvorschriften widersprachen überlieferten Regeln für den Tempelbau.
In Indien benutzen wir kein Stahl. Das stört uns beim Konzentration und nur wir, leider muss man benutzen wegen Vorlage von deutschen Behörden.
Spezialisten aus Indien gestalten die gesamte Tempelanlage. Dazu gehören große individuelle Schreine für 5 Gottheiten, für Shiva, Murga, Durga, Vishnu und ein besonders prächtiger für Ganesha, den Namenspatron des Tempels. Jedes Ornament, jede Zierleiste und jede einzelne Figur entstehen in Handarbeit.
Diese Facharbeiter sind so geschult und die arbeiten ohne Zeichnungen und die wissen ganz genau, welche Stufe, welche Radius.
Anders als in Indien wird es im Berliner Tempel Fenster geben und elektrisches Licht. Als der Tempelbauverein gegründet wurde, gab es etwa 6000 Hindus in Berlin. In den letzten Jahren hat sich ihre Zahl verdoppelt, schätzt Vilnavatan Krishnamurti. Studenten und IT-Spezialisten zogen nach Berlin, wie Manura Prabhu.
Tempel ist ein Platz, wo man die anderen trifft und ein Punkt, wo das Kultur ausgetauscht ist.
Auch aus Afghanistan geflüchtete Hindus finden an der Neuköllner Hasenheide einen Anlaufpunkt. Regelmäßig kommen Schulklassen hierher, der Tempel ist offen für Neugierige und beteiligt sich am interreligiösen Dialog.
Ursula Voss-Henrich hat den Beitrag gesprochen. Der Hindu-Tempel liegt an der Hasenheide 107 in Berlin-Neukölln. Die Veranstaltungen der Langen Nacht der Religion gehen noch bis heute Abend. Das Programm finden Sie im Internet auf nachtderreligionen.de. Und das war Religion und Gesellschaft. Ich bin Vera Kröning-Menzel und sage danke fürs Zuhören.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.